Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Gesundheitsstadt Berlin, dem Verein und Netzwerk für Berlin und Brandenburg. Wir wollen innovative und interessante Köpfe unseres Gesundheitswesens und ihre Ideen für die Medizin und Versorgung von morgen vorstellen. Daher der Titel Gesundheitsköpfe. 4P sind die Treiber der Transformation im öffentlichen Gesundheitswesen. Personalisierte Medizin, Prävention, Pflege und das Empowerment der Patientinnen und Patienten. Starten wollen wir mit Live-Erik Sander. Herzlich willkommen, Professor Sander.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
In einem Satz, wie würden Sie sich vorstellen?
Ich bin in erster Linie Arzt und Wissenschaftler, ausgebildet als Internist, Pneumologe und Infektiologe, tätig an der Charité in Berlin und leite hier die Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin.
Professor Sander, Sie sind in Oldenburg in Niedersachsen geboren und haben dort Mitte der 90er Jahre Abitur gemacht. Wer und was hat den Menschen Live-Erik Sander geprägt?
Ach, die ganze Region und die ganze Stadt Oldenburg ist wirklich sehr lebenswert und da bin ich sehr gerne aufgewachsen und zur Schule gegangen. Ist auch eine sehr lebendige Universitätsstadt. Zu dem Zeitpunkt konnte man dort noch nicht Medizin studieren. Deswegen hat es mich auch nach dem Abitur schon sozusagen in andere Regionen verschlagen. Ich war auch eine Zeit lang im Ausland. Diese verschiedenen Erfahrungen, gerade auch während dieser Zeit im Ausland, hat mich schon geprägt und ich habe dann Interesse für, sag ich mal, Natur und Naturvorgänge und diese Thematik entwickelt und habe mich dann entschieden, Medizin zu studieren.
Ausland war Oslo oder wo waren Sie?
Genau.
Sie haben dort auch 2 Jahre Philosophie studiert, steht jedenfalls bei Wikipedia.
Na, das ist so, dass in Norwegen, das finde ich eigentlich sehr sinnvoll, eigentlich so ein Studium Generale den meisten Studiengängen vorgeschaltet wird, so auch dem Medizinstudiengang, wo es um Grundlagen der Philosophie geht, Logik, andere wissenschaftstheoretische Prinzipien. Und das habe ich damals studiert, begleitend zu einer beruflichen Tätigkeit. Ich war damals in der Altenpflege aktiv und hat dann erst so den ersten Kontakt so mit dem Gesundheitswesen bekommen und fand das sehr interessant. Und dieses Examen Philosophicum, wie sich das nennt, fand ich im Prinzip sehr spannend. Es war eigentlich so ein bisschen als Vorbereitung gedacht, weil ich eigentlich vorhatte, vielleicht auch in Oslo zu studieren. Hat sich dann anders ergeben. Aber ich glaube, ich profitiere dann heute noch von, dass man einfach so allgemeine Grundlagen der Wissenschaftstheorie und der Philosophie, was letztens ja unser Fundament der modernen Wissenschaft auch ist, mitgenommen habe.
Würden Sie das heute Studierenden auch raten, erstmal einen kleinen Einstieg Philosophie zu studieren?
Ich kann das prinzipiell empfehlen, ja. Also ich fand es sehr interessant, zumal man da ja mit Studierenden von allen möglichen Fachrichtungen zusammenkommt, weil das eben so ein Studium Generale ist, was vielen Studiengängen vorgeschaltet ist, sodass man da Leute mit ganz unterschiedlichen Interessen trifft und einige sitzen das eben, sage ich mal, pflichtbewusst ab, andere interessieren sich dann dafür. Natürlich sind da, also ich habe auch schon geisteswissenschaftliche Interessen, das kam sicherlich meinen Neigungen dann so ein bisschen entgegen, aber ich würde das prinzipiell empfehlen. Natürlich ist es auch so, dass man als junger Mensch, wenn man von der Schule kommt, vielleicht nicht vom ersten Moment an genau weiß, wo es beruflich hingehen soll. Und dass so eine Zeit auch ganz interessant sein kann, erstmal so ein bisschen in dieses Studierendenleben reinzukommen und sich nochmal Gedanken zu machen, wo es genau hingehen soll. Deswegen fand ich auch diese Zeit, zu meiner Zeit galt ja noch die Wehrpflicht sozusagen, wo man eine Zeit lang so eine allgemeine Dienstpflicht hat, wo man was tut, sage ich mal, für die Gesellschaft, fand ich interessant, weil man schon früh Einblicke kriegt in verschiedene Berufsbilder und auch Tätigkeiten und Kontakt hat mit berufstätigen Menschen und dann vielleicht so ein bisschen, ja, theoretisch auch reinschnuppert in die akademische Welt. Ich fand das sehr, sehr nützlich, bevor ich mich dann entschieden habe, Medizin zu studieren und wusste dann im Prinzip so einigermaßen, wo es hingehen soll.
Ihre Vornamen Leif und Erik kommen aus dem Skandinavischen und bedeuten Erbe bzw. der Alleinherrschende. Die Erwartung an Sie schien recht hoch gewesen zu sein.
Also die Namen kommen tatsächlich aus dem Skandinavischen. Meine Mutter stammt aus Norwegen. Ich spreche auch Norwegisch und habe auch Großteile meiner Kindheit, insbesondere die Ferien, dort immer verbracht und eben auch dort eine Zeit lang studiert und gelebt. Habe da sehr enge Verbindungen und die Namen kamen, glaube ich, dadurch zustande, dass sich meine Eltern nicht einig werden konnten und dann mir dann 2 Namen gegeben haben.
Was war Ihr Traumberuf mit 15, 16 Jahren?
Eigentlich Journalist. Eigentlich wollte ich immer Journalist werden. Ich fand das spannend, in verschiedene Bereiche sozusagen mit ja, vielleicht auch entscheidenden Akteuren in Kontakt zu kommen, aus allen möglichen Bereichen eine kurze Zeit lang. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht, wollte ich sogar Sportjournalist werden, habe gedacht, das wäre doch eine tolle Sache, vielleicht nach einer eigenen aktiven Sportlerkarriere, aber es hat sich dann anders ergeben.
Und Medizin war dann der Traumstart, das Traumstudium?
Nee, eigentlich war das eine relativ rationale Entscheidung. Also ich habe sowohl geisteswissenschaftliche Interessen, auch sprachliche Interessen gehabt, als auch insbesondere so an Biologie und Chemie Interesse gehabt und habe letzten Endes, war ja auch eine Situation Ende der 90er Jahre oder Mitte, Ende der 90er Jahre, wo der Arbeitsmarkt jetzt nicht ganz ohne, sag ich mal, Herausforderungen war für Leute, die von der Schule abgegangen sind, und habe mich dafür entschieden, dass das eigentlich ein sehr schöner Querschnitt ist durch verschiedene Disziplinen, auch sozusagen dieses Humanitäre ja hat und gleichsam ganz, ganz viele Möglichkeiten eröffnet, abgesehen vom Arztberuf, und auch eine sehr, sehr breite Ausbildung bietet. Von daher war das eigentlich, muss ich sagen, so eine Vernunftentscheidung. Im Medizinstudium trifft man viele Leute, die vielleicht auch schon in Anführungszeichen familiär vorbelastet sind und sagen, ja, das möchte ich auch einschlagen, das haben bei mir in der Familie viele gemacht. Erfahrungen mit dem Arztberuf hatte ich in dem Sinne gar nicht so. Es war eher so eine rationale Entscheidung zu sagen, es ist ein sehr, sehr breites Studium und in vielen verschiedenen Disziplinen in Kontakt kommt, diesen humanitären Aspekt hat und einem sehr viele Möglichkeiten eröffnet, und das war dann auch so.
Sie waren noch keine 40 Jahre, als die Ernennung zum Professor für Infektionsimmunologie und Impfstoffforschung an der Charité erfolgte. Eigentlich eine Traumkarriere bis dahin.
Also ich habe das nie so generalstabsmäßig geplant, wie man das vielleicht macht, wenn man so eine klassische Uni-Karriere anstrebt. Gleichwohl habe ich das doch ziemlich klassisch durchgezogen. Ich habe mich während des Studiums, wie gesagt, auch aufgrund meiner Interessen für eine experimentelle Doktorarbeit entschieden und habe da auch mich entschieden, sehr, sehr viel Zeit zu verbringen mit. Hat sicher 5 Jahre gedauert, die Dissertation da abzuschließen, weil man sich auch da viele experimentelle Methoden aneignen muss, die man im Medizinstudium jetzt nicht unmittelbar lernt. Und bin dadurch eben auch Kontakt gekommen mit Leuten, die primär wissenschaftlich aktiv sind, und auch Kommilitonen getroffen, die dann sich primär für eine Karriere in der Wissenschaft entschieden hat. Dagegen habe ich mich entschieden, habe gesagt, ich möchte unbedingt auch als praktizierender Arzt tätig werden. Und die innere Medizin hat es mir angetan als so in meinen Augen umfassendste Disziplin. Und bin dann aber auch aufgrund meiner persönlichen Neigung, war mir früh klar, ich möchte noch mal eine Zeit lang auch rausgehen ins Ausland und so ein Postdoc machen. Das ist im Prinzip, wenn man sich so eine medizinische akademische Karriere anguckt, schon so ein Klassiker gewesen, dass man mal ein paar Jahre nach Amerika geht. Das wollte ich aber ohnehin, weil ich auch in meiner Jugend mal eine Zeit lang damals in so einem Sozialprojekt in Amerika war, wollte ich unbedingt nochmal wieder an die Ostküste in den USA, und hatte dann das Glück, dass das auch geklappt hat. Habe da ein tolles Labor gefunden und dort 3 Jahre geforscht. Und das war auch sehr erfolgreich, und damit war dann auch so der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, dass es durchaus in die Richtung gehen könnte. Ja, und habe dann das Glück gehabt, an der Charité eine eigene Arbeitsgruppe zu eröffnen. Dann kommt eins zum anderen. Ich hatte relativ frühzeitig einen Ruf auf eine andere Professur in Süddeutschland, und da hat die Charité mir ein Gegenangebot gemacht, um hier zu bleiben, und so hat sich das dann entwickelt.
Heute gehören Sie in Deutschland, wenn nicht weltweit, zu den bekanntesten Infektiologen. Was bedeutet das für Sie?
Also das weiß ich nicht. Also ich glaube, weltweit gibt es da noch sehr viel bekanntere und auch erfolgreichere oder renommiertere Kolleginnen und Kollegen, aber das Fach ist eben auch ein schönes Fach, weil es so ein Querschnittsfach ist, berührt jede Disziplin in der Medizin. In jedem Fach haben sie eigentlich zumindest im Rahmen von Komplikationen, also nach einer Operation, mit unterschiedlichsten Infektionskrankheiten zu tun, und letztlich hat mich in der wissenschaftlichen Tätigkeit immer dieser ewige Zweikampf zwischen Mensch und Mikrobe sozusagen gereizt. Ja, dadurch haben wir ganz viele Mechanismen, die sich sozusagen herausgebildet haben in unserer Physiologie, sind aus diesem Zweikampf entstanden, aus dieser Koevolution mit den Mikroorganismen. Unser Immunsystem hat sich deswegen so ausgeprägt, wie es ist. Und auch bestimmte, ja, genetische Prägungen sind sozusagen aus diesem Selektionsdruck mit der Auseinandersetzung mit Krankheiten entstanden. Deswegen, dieses Fach ist sehr, sehr breit, sehr, sehr spannend, und das reizt mich daran und treibt mich an, und letztlich ist es eher so diese Neugier und auch wirklich was dort vielleicht auch zu bewegen für das Fach, aber auch für die sozusagen die Erkenntnis, zum Beispiel die Einsicht, dass Impfstoffe ein extrem erfolgreiches Instrument sind, also unser eigenes Immunsystem zu nutzen, um uns vor Krankheiten zu schützen, und das ist eher so diese Faszination für das Fach und für diese Auseinandersetzung, die mich treibt, als jetzt ja der Anspruch, möglichst hohen Bekanntheitsgrad zu erlangen.
Dann kam die Corona-Pandemie als einschneidendes Ereignis, auch für Sie. Sie gehörten dem Expertenrat der Bundesregierung an. Die Maßnahmen der Politik wie Schulschließungen, die Abschottung der Pflegeheime und die Debatte um eine Impfpflicht waren zum Teil sehr umstritten. Welche Maßnahmen waren evidenzbasiert betrachtet wirksam?
Also das würde sicherlich einen ganz eigenen Podcast, wenn nicht eine ganze Serie von Podcasts und anderen Formaten erfordern, um dem wirklich wissenschaftlich nachzugehen. Da gibt es aber ganz gute Untersuchungen mittlerweile, die in England angestellt worden sind, wirklich auch in Form von systematischen Reviews, wo man wissenschaftliche Evidenz versucht hat zusammenzutragen. Ich habe auch frühzeitig gesagt, die Maßnahmen zur Infektionsprävention, also die letzten Endes Kontaktbeschränkungen, das waren ja wenige Instrumente, die man hatte zu Beginn der Pandemie. Keiner hatte wirklich eine schützende Immunität, als dieses Virus kam. Es war wirklich ein vollständig neues Virus. Deswegen waren das im Prinzip die einzigen Möglichkeiten, Übertragungen zu minimieren. Und Übertragungen können nur stattfinden, wenn es Kontakt zwischen Menschen gibt. Und dann kann man sagen, okay, welche Instrumente haben wir zur Verfügung, um Kontakte zu reduzieren? Ich habe mich frühzeitig aus dieser Debatte im Prinzip rausgehalten, weil ich da gar keine spezifische Expertise habe. Diese wissenschaftliche Erkenntnis, wenn wir uns nicht anstecken wollen, müssen wir quasi eine Barriere zwischen einem ansteckenden Menschen und noch nicht sozusagen infizierten Menschen aufbauen. Die ist sozusagen ganz basic, die praktizieren wir tagtäglich in der Infektiologie. Wenn ich in ein Zimmer gehe mit einem Patienten, der eine offene Tuberkulose hat, muss ich mich schützen, oder eine Influenza-Infektion habe, muss ich mich schützen. Und da kennen wir sozusagen die Maßnahmen, die man treffen kann, und wissen auch, wie statistisch wahrscheinlich es ist, sich anzustecken, wenn man so und so lange mit jemandem in einem Raum war und so weiter. Das kennen wir alles. Was aber die gesellschaftlichen Auswirkungen davon sind und was man quasi auf einer gesellschaftlichen Ebene für Maßnahmen praktiziert, um insgesamt die Infektionen auf Bevölkerungsebene zu reduzieren, das sind ganz andere Disziplinen, die dort involviert sind. Das war nicht meine primäre Expertise. Und ich habe das alles aufmerksam verfolgt und natürlich auch, wenn ich danach gefragt wurde, gesagt, was meine persönliche Meinung dazu ist. Aber da muss ich ganz klar sagen, das ist nicht meine Expertise. Ich bin nicht im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig. Ich bin auch kein Hygieniker und auch kein Epidemiologe, sondern setze mich sozusagen eigentlich mit den erkrankten Menschen auseinander und wie man denen helfen kann oder mit spezifischen Präventionsmaßnahmen, in dem Fall dem Impfen. Und um dieses Thema sozusagen damit ein bisschen abzurunden, ich glaube, eine der Maßnahmen, für die wir die allerstärkste Evidenz haben, ist eben die Einführung der Impfung, die ja sehr, sehr schnell gelang, also unglaublich schnell nach 11 Monaten dort einen effektiven Impfstoff zu haben, der ein extrem gutes Sicherheitsprofil in den Studien gezeigt hatte, zur Verfügung zu haben. Das war natürlich ein Segen und man kann es sehr, sehr gut nachzeichnen, sowohl in den Studien als auch in den Untersuchungen, die man, sage ich mal, an den Real World, an den Daten aus dem echten Leben nachzeichnen kann, dass die Einführung der Impfung so ein absoluter Einschnitt war. Die Bevölkerungsteile, die dann geimpft waren, da fiel dann auf einmal die Sterblichkeit ganz, ganz stark ab. Und dann war es im Prinzip in Anführungszeichen nicht mehr so schlimm, Infektionen zuzulassen. Schlimm genug, weil immer noch Menschen dran gestorben sind. Man kann auch mit einer Impfung eine Durchbruchinfektion bekommen. Aber das ist sehr, sehr viel seltener gewesen. Und die schweren Erkrankungen waren sehr viel seltener. Deswegen war das im Prinzip der Schlüssel, der dann dazu geführt hat, dass diese anderen Maßnahmen, die rein auf Kontaktreduktion setzen, dass die dann nicht mehr so wichtig wurden. Und deswegen würde ich im Rückblick, und nicht nur, weil ich mich mit Impfungen beschäftige und an Impfungen forsche, sagen, da sind sich alle einig. Das war so der Schlüsselmoment. In dem Moment, wo eine Bevölkerung komplett durchgeimpft war und diesen Impfstoff zur Verfügung hatte, konnte man viele Maßnahmen zurückdrehen, insbesondere wenn die Leute diese Boosterimpfung bekommen hatte, die dritte Impfung, dann konnte man auf sehr viele Maßnahmen verzichten, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem weiter Infektionen gibt und auch Krankheitsfälle gab, die gab es, aber damit war sozusagen diese ganz enorme Last, die in den ersten Wellen der Corona-Pandemie war, die war damit im Prinzip aufgehoben, wenn man so will.
Die neue Bundesregierung will, ich zitiere, aus dem Koalitionsvertrag, die Corona-Pandemie umfassend im Rahmen einer Enquete-Kommission aufarbeiten, insbesondere um daraus Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse abzuleiten. In Ihren Augen zu spät oder gerade noch rechtzeitig eine solche Kommission?
Also letztlich muss man sagen, dass so eine Maßnahme wahrscheinlich schon relativ spät kommt, weil sie den Eindruck hinterlässt, da wollten vielleicht politische Entscheidungsträger oder auch Expertinnen und Experten erstmal Gras über die Sache wachsen lassen und ähnliches. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit einem zeitlichen Abstand auch mehr Daten zur Verfügung und hat vielleicht auch mehr Einsicht, was langfristige Auswirkungen von bestimmten Maßnahmen oder von Entscheidungen waren oder sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil wir uns auch im Expertinnenrat der Bundesregierung mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sollte man nicht relativ zügig ein sogenanntes After-Action-Review machen? Wie war unser eigenes Handeln? Wie war das Handeln der Entscheidungsträger? Und welche Auswirkungen hatte das? Und was können wir lernen? Wir haben uns ziemlich intensiv darüber unterhalten und haben uns relativ schnell gefragt, was denn wohl das beste Format dafür sein könnte. Sollte das rein im politischen Raum passieren, so wie in einer Enquete-Kommission, die dann ja gemäß der politischen Mehrheiten im Parlament besetzt wird. Und dann kann das Ganze sozusagen von politischer Seite diskutiert werden. Das ist sicherlich ein adäquates Forum, wo man das machen kann. Allerdings würde ich mal ein kleines Sternchen dran setzen, sollte man dann schon auch bedenken, dass natürlich auch parteipolitische Überlegungen sicherlich da auch eine Rolle spielen werden in einer solchen Kommission, ohne jetzt Einzelpersonen das sozusagen zu unterstellen, dass sie parteipolitisch handeln. Ist es trotzdem so aus meiner limitierten Erfahrung, zum Beispiel auch mit Diskussionen in Ausschüssen, parlamentarischen Ausschüssen, im Gesundheitsausschuss, dass dort schon Themen und Fragen durchaus auch parteipolitischen Charakter natürlich haben. Parteien befinden sich im demokratischen Wettbewerb und nutzen natürlich auch solche Foren, um auch ihre eigenen Positionen reinzubringen. So dass die Frage ist, ist es völlig unvoreingenommen oder ist es vor dem Hintergrund der vielleicht eigenen parteipolitischen Linie? Halte das trotzdem für wichtig und auch legitim, dass das Parlament sich selbst im Rahmen einer solchen Kommission hinterfragt. Wenn man aber wirklich wissenschaftlich an die Sache herangehen wollte, bräuchte man ja sogenannte unabhängige Experten, die vielleicht selber gar nicht in Entscheidungen und Beratungen involviert waren. Und da wird es dann relativ schnell natürlich auch schwierig, weil natürlich ein Großteil der Expertinnen und Experten tatsächlich in Gremien, sei es auf Bundes- oder Landesebene oder kommunaler Ebene, selbst involviert waren und sich vielleicht auch selbst in bestimmte Entscheidungen eingebracht haben. Und selbst im Ausland wird es immer so gewesen sein, dass die sogenannten internationalen Experten vielleicht in ihren jeweiligen Ländern unter anderen Eindrücken in die Entscheidungen involviert waren, sodass es aus meiner Sicht sehr schwierig ist, völlig unvoreingenommene, unbefangene Expertinnen und Experten zu finden, die sich der Thematik annehmen. Das heißt nicht, dass es nicht machbar ist, aber es ist ein bisschen schwieriger, weil es kein lokales Phänomen ist, wo man sagen könnte, okay, das war jetzt ein deutsches Problem, wir fragen mal die Kolleginnen und Kollegen aus England und aus Amerika, wie sie das einschätzen, sondern den gleichen Prozess gibt es ja in den Ländern auch und dort wurde auch um Entscheidungen gerungen und wir wissen selbst, wie polarisiert das teilweise auch gelaufen ist, diese Diskussion, und dass da auch immer noch relativ viele Konflikte gibt, die auch bis heute noch ausgetragen werden. Nur dass ich einfach denken würde, die Benennung eines in Anführungszeichen unabhängigen Panels wäre gar nicht so einfach, wie es sich erstmal so anhört. Man sagt, wir fragen unabhängige Experten, die sollen die Evidenz zusammentragen und sollen uns sagen, was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. So einfach ist es nicht, weil im Prinzip alle irgendwo auch in Entscheidungen vielleicht zumindest involviert waren oder ihre Meinung dazu gesagt haben und es dann eben auch erfordern würde, dass Leute ihre früheren Empfehlungen vielleicht ein Stück weit revidieren oder eben auch nicht. Von daher, ich finde es wichtig, finde den Prozess aber viel, viel komplizierter und es wird meiner Meinung nach auch im medialen Diskurs häufig verkürzt. Da wird gesagt, wir müssen das jetzt mal aufarbeiten und wird schnell darauf abgehoben, dass es Fehlentscheidungen gegeben hat und die müssen in Anführungszeichen aufgearbeitet werden. Und ich glaube, dieses Wort Aufarbeitung lässt sich schnell sagen, aber was ist denn eigentlich das Ziel? Das Ziel soll sein, wir sollen Lehren ziehen. Die Lehren, und da spreche ich wieder als Wissenschaftler, können meiner Meinung nach immer nur auf Daten basieren. Insofern kann man auf solche systematischen Untersuchungen zurückgreifen, die gibt es teilweise schon. Und dann Schritt für Schritt durchgehen, welche Maßnahme hatte welchen Effekt und auch Nebeneffekt, gesellschaftlich, ökonomisch, wie auch immer. Und dann ist es aber wiederum eine rein politische Entscheidung, was man mit diesen Erkenntnissen anfängt. Man sagt, es gab diese und jenen ökonomischen Schäden, so und so viele Kleinunternehmen sind zum Beispiel dadurch geschädigt worden, es hat den Steuerzahler so und so viel gekostet, dafür konnten so und so viele Todesfälle oder auch schwerwiegende Gesundheitsschäden verhindert werden. Diese Abwägung, die kann dann wieder gar nicht aus der Wissenschaft kommen, sondern meiner Meinung nach ist dann wieder eine politische Entscheidung. Und so allgemeine Lehren zu ziehen, das nächste Mal machen wir es aber so, ist auch wiederum schwierig, weil die Umstände ganz andere sein werden. Also hätten wir jetzt beispielsweise eine schwere Grippepandemie oder eine schwere Grippewelle, die wieder zu solchen Maßnahmen führen könnte, dann kann es sein, gerade Grippeerreger, wissen wir, können Kleinkinder sehr, sehr stark betreffen und auch Kinder im Vorschulalter sehr, sehr stark betreffen. Insofern ist vielleicht so eine Lehre, wo man gesagt hat, wir oder die Gesellschaft hat damals zu viele Maßnahmen getroffen, die Kinder eingeschränkt hat und Jugendliche eingeschränkt, obwohl die gar nicht so schwer betroffen waren vom Coronavirus. Und das wollen wir definitiv nicht wieder machen. All diese Aussagen sind im Prinzip korrekt, könnten aber beim nächsten Mal natürlich anders sein, wenn es ein anderer Erreger ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, sodass ich finde, das jetzt durchzugehen, zu sagen, das und das und das machen wir nie wieder und das machen wir auf jeden Fall, das wird schwierig sein. Und das wird man auch so wissenschaftlich gar nicht begründen können. Man könnte höchstens sagen, wenn die Corona-Pandemie nochmal bei Null anfangen würde, was würden wir vielleicht an welcher Stelle anders entscheiden. Und deswegen denke ich, eine wissenschaftliche Aufarbeitung ist wichtig und da müsste es sozusagen Berichte geben und Abwägungen geben, die dann aber wiederum politisch eingestuft werden von den dann jeweils ja, handelnden, in Verantwortung stehenden Personen.
Sie haben den wichtigen Faktor Vertrauen angesprochen. Das Vertrauen in die Gesundheitspolitik, aber auch in die Gesundheitswissenschaft ist seit der Pandemie auf einem Tiefpunkt. Wie lässt sich das Vertrauen wiederherstellen, auch in die Wissenschaft?
Das ist natürlich eine Frage, die uns alle beschäftigt, für die ich Ihnen natürlich keine gute Antwort geben kann, weil es gar nicht meine Expertise ist und ich häufig fragend davor stehe, zum Beispiel, warum ist das Vertrauen zum Beispiel in Impfungen, Schutzimpfungen generell gesunken, wenn wir doch gerade eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erlebt haben und gerade viele Leute, nachdem sie ihre Impfung bekommen hatten, auf einmal wieder ganz andere Freiheiten und Freiheitsgrade genossen haben und sagen konnten, ich weiß nicht, ich fahre jetzt wieder relativ unbeschwert in Urlaub, weil ich bin primär jetzt geimpft und geschützt und mein Risiko zu erkranken ist schwerer oder ich weiß, dass meine Eltern, meine Großeltern geimpft sind und so weiter. Deswegen, das ist eine Frage, die betrifft ganz andere Expertisen, soziologische Fragen, die ich Ihnen so pauschal nicht beantworten kann. Wir würden immer glauben, dass Ehrlichkeit, offene Kommunikation, gute Krisenkommunikation dazu beiträgt, Vertrauen aufzubauen. Transparenz schafft auch Vertrauen. All das, denke ich, da müssen wir definitiv auch noch besser werden. Auf der anderen Seite, denke ich, es gab schon enorme Anstrengungen auch seitens der Wissenschaft, Erkenntnisse und auch Unsicherheiten zu kommunizieren. Aber Unsicherheiten sind eben ein Punkt, der natürlich wahrscheinlich nicht unmittelbar zu Vertrauen führt, wenn man sagt, wir wissen hier nicht 100%, wie es ausgehen wird. Und das ist der aktuelle Stand und der kann sich eben in übernächste Woche wieder geändert haben. Das, glaube ich, ist eben etwas, was einfach in der Natur der Sache liegt, dass es auf der einen Seite richtig ist, dass man nicht sich hinstellt und Gewissheiten verkündet, die gar nicht so gewiss sind. Und auf der anderen Seite diese kommunizierten Unsicherheiten aber natürlich dazu führen, dass man vielleicht verkürzt auch denken könnte, die wissen selber gar nicht so genau Bescheid und denen kann man auch nicht hundertprozentig vertrauen. Und das halte ich weiterhin für einen sehr schwierigen Zwiespalt. Trotzdem sind sich die Kommunikationsexpertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, schon einig, dass insgesamt die Krisenkommunikation in der Corona-Pandemie in Deutschland nicht optimal war. Hat sicherlich auch etwas mit unserem föderalen System zu tun, sodass teilweise unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern oder gar Landkreisen getroffen wurden. Das wurde dann häufig als Chaos und Flickenteppich wahrgenommen. Und wenn man dann im Grenzgebiet zwischen einem und anderen Bundesland war, dann konnte man bei dem einen noch zu irgendwelchen Baumärkten fahren und bei anderen. Also dass das sozusagen die Regeln da unterschiedlich waren, dass das natürlich auch nicht unbedingt Vertrauen schürt, dass man sagt, die Regeln sind ja quasi willkürlich. Was aber durchaus begründet sein konnte, weil man vielleicht in einem Bundesland eine viel höhere Infektionsrate oder Überlastung der Krankenhäuser hatte. Also eine einfache Antwort weiß ich nicht. Ein Schlüssel liegt in der Kommunikation, in einer besseren Krisenkommunikation. Das wurde auch vom Expertenrat damals angemerkt in einem kurzen Papier, wo man bestimmte Leitfäden letzten Endes oder Leitpunkte sozusagen da formuliert hat. Gute Kommunikation basiert auch auf den bestmöglichen Daten. Und wenn die bestmöglichen Daten eben noch eine Restunsicherheit haben, muss man die kommunizieren und die muss man dann aber auch einheitlich kommunizieren. Wenn es dann uneinheitliche Kommunikation gibt, ist auch wiederum schwierig. Auf der anderen Seite wollen wir den freien Diskurs und wenn es Unsicherheiten gibt, wird es auch immer unterschiedliche Interpretationen geben. Also ich kann Ihnen das nicht abschließend pauschal beantworten. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich in der Information der Bevölkerung über die Vorteile zum Beispiel von Impfprävention, sei es ökonomischerseits, sei es sozusagen gesamtgesundheitlich, dass wir da einfach nochmal ein bisschen besser werden müssen. Und damit meine ich nicht irgendwelche Werbe- oder Propagandakampagnen, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt sozusagen das Allheilmittel, sondern einfach gute Kommunikation und die Erfolge auch mitzuteilen, das ist schon wichtig. Und das ist meiner Meinung nach in dieser Debatte in der Corona-Pandemie, wo es häufig um ganz andere Dinge ging, ich sage jetzt mal das Stichwort Schulschließungen oder Maskenpflichten oder Ähnliches, auch Impfpflicht, das waren sehr entzündliche Diskussionen. Und darüber ist meiner Meinung nach der große Erfolg zum Beispiel der Impfung, wo ja auch ein deutsches Unternehmen, sage ich mal, den maßgeblichen Beitrag geleistet hat, dass das so schnell gegangen ist. Total untergegangen, wo man eigentlich sagen könnte, Mensch, das ist eine riesen Erfolgsgeschichte aus Deutschland. Die hat uns schneller als sonst aus der Pandemie geführt. Es geht aber alles unter in Diskussionen um angebliche Probleme und Fehlentscheidungen andererseits. Und das ist, glaube ich, ein bisschen schade. Und da müssen wir, glaube ich, den Diskussionskorridor wieder so ein bisschen gerade rücken.
Stichwort besser werden. Sind wir heute im Jahr 2025 besser auf eine mögliche neue Pandemie vorbereitet?
Ich glaube, dass wir zum Teil technologisch gut aufgestellt sind, zum Beispiel, weil wir jetzt gute Erfahrungen mit der mRNA-Technologie haben und auch wissen, wie man schnell einen Impfstoff entwickelt, auch dadurch, dass es im Prinzip diesen Durchlauf der Corona-Pandemie gab, auch wissen, welche Probleme wir auch in der Logistik haben. Wenn man hochskaliert diese Impfstoffe schnell produzieren muss, dann braucht man zum Beispiel auch Gefäße, um diese Impfstoffe abzufüllen. Wir brauchen noch diese Logistik, um die Impfstoffe auszubringen. Ich glaube, da haben wir Erfahrungen gesammelt, die man dann wieder nutzen könnte. Und auch die Akteure im öffentlichen Gesundheitsdienst und so weiter, die sind da jetzt sozusagen, die stecken jetzt voll im Thema. Von daher sind wir da sicher gut vorbereitet. Auf der anderen Seite, wenn man uns fragt oder mich fragt, sind wir insgesamt auf so eine Pandemie besser vorbereitet, würde ich sagen, wir sind leider insgesamt eher etwas schlechter vorbereitet. Und der Grund eins ist, unser Gesundheitswesen steckt in einer viel tieferen Krise als vor der Corona-Pandemie. Die Gründe waren vorher schon da. Zum Beispiel der demografische Wandel, der schlägt jetzt viel stärker durch als noch 2019, 2020. Wir haben auch eine massive ökonomische Schieflage. Deswegen bedarf es ja auch dieser ganzen Reformen. Insgesamt, glaube ich, ist das Gesundheitssystem jetzt fragiler als es 2019, 2020 war. Das hat sie ja schon als resilient erwiesen. Wir haben diese Krise gemeistert, auch mit diesen massiven Belastungen auf den Intensivstationen, die teilweise lokal zu Überlastungen geführt haben, aber dann ausgeglichen werden konnten. Und da habe ich schon große Sorgen, dass unser Gesundheitssystem so eine zusätzliche Belastung nochmal durchstehen würde, weil wir quasi im Alltagsbetrieb, im Steady State, jetzt schon vielerorts an Kapazitätsgrenzen kommen. Personell, ökonomisch, finanziell sowieso und auch von unserer Infrastruktur, die ist eben auch nochmal 5 Jahre älter geworden und da ist seitdem nicht auch nachgerüstet worden in substanziellen Maß, sodass ich glaube, dass das ein Problem sein könnte. Und als dritten Punkt eben diese sehr, sehr polarisiert geführten Debatten, die würden dann sicher so sofort nochmal hochkochen und wir haben jetzt eben ein anderes Umfeld, wir erleben das auch in den USA, wo auf einmal eine ganz andere Einstellung zu Wissenschaft und Biomedizin auch den politischen Mainstream erreicht und auch bei uns im Parlament schon Strömungen gibt, die das sehr aktiv konterkarieren, dass ich da Sorgen hätte, dass man da einen wissenschaftlichen Konsens auch gesellschaftlich durchsetzen könnte oder beziehungsweise die Gesellschaft davon überzeugen könnte. Da hätte ich schon große Zweifel, dass wir da besser durchkämen. Ich hätte fast die Bedenken, dass es am Ende uns jetzt schlechter ergehen könnte.
Nach der Krise ist vor der Krise oder wir sind mitten in einer neuen Krise. Der Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 bedeutet auch für das Gesundheitswesen eine Zeitenwende. Sie gehörten in der letzten Legislaturperiode dem Expertinnenrat Gesundheit und Resilienz an und leiteten die Arbeitsgruppe Health Security, Gesundheitssicherheit. Der neue Leitbegriff unserer Zeit ist Resilienz. Was macht unser Gesundheitswesen resilient, Professor Sander?
Vielleicht einen Schritt zurück. Tatsächlich Februar 2022 fiel ja sozusagen noch in die Corona-Pandemie. Und ich erinnere mich gut, weil wir zu der Zeit im Bundeskanzleramt Besprechungen hatten, auch mit General Breuer, der heute Generalinspekteur ist, damals den Krisenstab geleitet hat, unter anderem dafür organisatorische Aspekte ganz zentral war, was die Impfkampagne anging und die Koordination dieser ganzen Antworten auf die Corona-Pandemie. Und wir hatten da eine interessante Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen von der Bundeswehr. Und dann kam diese Nachricht rein und da wurde uns ganz schnell bewusst, auch in den Gesprächen, dass wir doch unheimlich verwundbar sind. Und zwar nicht nur militärisch, sondern eben auch in unserer Gesundheitsinfrastruktur, in unserem Gesundheitssystem. Und dann kamen diese Bilder auch aus der Ukraine dazu, von natürlich den Opfern in der Zivilbevölkerung, aber auch, sage ich mal, Krankenhäusern, die betroffen waren unmittelbar. Und da haben wir uns relativ schnell gefragt, könnte unser Gesundheitssystem eigentlich so eine massive Belastung überstehen? Und in den damals noch, sage ich mal, so akuten Gesprächen, die man da geführt hat, kam man relativ schnell irgendwie so zu dem Gefühl, dass wir da vermutlich nicht gut aufgestellt sind. Und wir hatten gerade schon mal kurz über Resilienz gesprochen. Also das Gesundheitssystem insgesamt hat an Resilienz verloren, weil wir einfach Fachkräfte verloren haben durch den demografischen Wandel. Die Babyboomer gehen in Rente. Gleichzeitig haben wir mehr Personen in der Bevölkerung, die versorgt werden müssen. Wir haben eine finanzielle Schieflage. Wir haben einen riesen Reformstau. Wir haben einen Investitionsstau in unserer Infrastruktur. Also die Resilienz, um die ist es momentan nicht so gut bestellt. Wir haben auch dieses Thema der politischen und gesellschaftlichen Polarisierung, so als einfache, gut wirksame Präventionsmaßnahmen, die wir dringend brauchen, einfach die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern, auch die Resilienz, Gesundheitsresilienz zu verbessern. Auch da sozusagen gibt es momentan, glaube ich, erhebliche Probleme. Und zu guter Letzt dieses Thema Health Security, wie sicher sind eigentlich unsere Infrastrukturen im Gesundheitswesen, wie reaktionsschnell sind wir, wie gut können wir dann eigentlich mit Sicherheitskräften zusammenarbeiten, wenn es wirklich in einem militärischen Auseinandersetzung käme, im Bündnisfall oder in der Landesverteidigung gar. Sind diese Mechanismen überhaupt eingeübt? Wie arbeiten wir mit der Bundeswehr zusammen? Da gibt es in Deutschland traditionell sehr starke Trennungen oder auch mit anderen Sicherheitsbehörden. Das ist meines Erachtens nicht so gut eingeübt und da ist uns klar geworden, dass die Resilienz insgesamt nicht so hoch ist, wie wir sie bräuchten. Und zum anderen diese Krisenmechanismen, gerade wenn wir so über sicherheitsrelevante Lagen nachdenken, in Deutschland nicht so gut vorgeplant sind, wie sie vielleicht noch zu Zeiten des Kalten Krieges waren oder wie sie in Ländern wie Israel oder UK oder den USA sind, wo man einfach sich mit dieser Thematik kontinuierlich befasst hat, Health Security, und wir das, glaube ich, so ein Stück weit ein bisschen zur Seite gedrängt haben, genau wie andere Themen, die auch die nationale Sicherheit betreffen. Und schon damals, 2022, haben wir intensive Diskussionen geführt, wie man dieses Thema besser adressieren kann.
Sie haben den Bündnis- und Katastrophenfall, den Ernstfall angesprochen. Was sind die potenziellen Risiken für unsere Gesundheitsversorgung? Die NATO geht in einem Szenario davon aus, dass auch wir in einem Ernstfall, Bündnisfall in den nächsten Jahren involviert wären, Kriegspartei werden könnten.
Also das Ganze hat natürlich viele, viele Stufen, viele Eskalationsstufen auch schon jetzt, wenn man mit Sicherheitsexpertinnen und Experten spricht. Wird klar gesagt, wir befinden uns nicht mehr in einem vollständigen Frieden. Natürlich rein rechtlich, juristisch ist das so, aber wir sehen uns schon Angriffen auf unsere Infrastruktur zum Beispiel ausgesetzt, also auf Kommunikationsinfrastruktur, Stichwort Unterseekabel oder auch Energieinfrastruktur oder Cybersicherheit und so weiter. Das erleben wir schon und da sind teilweise auch schon staatliche Akteure involviert. Wie gesagt, nicht meine Expertise, ich gebe hier Dinge weiter, die ich in Gesprächen höre, die man aber auch der Presse entnehmen kann. Von daher ist das so ein Kontinuum und mit dem Konflikt, der ja gar nicht weit weg ist in der Ukraine, je nach sozusagen Eskalation dieser Konflikte, wird auch dieses Bedrohungspotenzial für uns stärker. Und wenn man sich überlegt, dass dort kritische Infrastruktur im Blick steht, dann kann man sich relativ schnell überlegen, egal was für eine kritische Infrastruktur getroffen wird, das wird sehr, sehr schnell das Gesundheitswesen betreffen. Also wenn die Energieversorgung eingeschränkt ist, dann haben natürlich Kliniken da Notstromkapazitäten, aber die sind eben endlich. Auch wenn Kommunikation oder IT-Systeme betroffen sind, stellen sich modernes Krankenhaus ohne IT vor. Das geht ganz schnell, geht es nicht weiter. Sei es Versorgungsengpässe im Sinne von Versorgung mit Medikamenten oder Lieferketten. Das heißt also, das Gesundheitswesen ist relativ zentral. Oder wenn es auch, wie wir das ja sehen, tatsächlich zur militärischen Auseinandersetzung kommt, dann haben wir es sehr schnell auch mit Fluchtbewegungen zu tun. Das haben wir beim Überfall Russlands auf die Ukraine ja auch erlebt, dass sehr viele Menschen zu uns kommen. Die müssen auch medizinisch versorgt werden, relativ schnell. Gerade wenn sie aus Krisenregionen kommen, wenn es dann wirklich zu einem heißen Konflikt kommt mit der NATO, dann haben wir schon absehbar sehr hohe Zahlen auch an Verwundeten, die hier versorgt werden müssten oder zumindest als so eine Art Drehscheibenfunktion von Deutschland aus weitergehen. Also da kommen erhebliche logistische Herausforderungen auf uns zu und die betreffen, wie gesagt, fast alle das Gesundheitswesen. Und wenn man das zuvor Gesagte dazu nimmt, dass das Gesundheitswesen schon im aktuellen, sag ich mal, Alltagsbetrieb, im Steady State, gerade so funktioniert, aber hier viele strukturelle Probleme entstehen. Wir sehen das mit den Beiträgen, die immer weiter steigen und mit Infrastruktur, die veraltet ist und wirklich Personalproblemen, Effizienzprobleme auch im Gesundheitswesen, dass wir dann sagen müssen, wenn wir dann so eine Belastung schultern müssten, dass meines Erachtens wir darauf nicht ausreichend vorbereitet wären. Plus, dass eben diese Zusammenarbeit mit den dann relevanten Akteuren, die ist noch nicht gut genug ausgeprägt und auch nicht eingeübt, sodass ich das Gesundheitssystem wirklich als zentralen Player sehe, weil natürlich die allgemeine Versorgung der deutschen Bevölkerung auch weitergehen müsste, wie sie das erwartet. Und in so einem Fall, Bündnisfall, kämen, wie gesagt, da kämen sicherlich Menschen, die aus den Kriegsgebieten flüchten, da kämen die Verwundeten her und all das kommt on top sozusagen auf ein Gesundheitswesen, was momentan ohnehin in einer Stresssituation steht. Und das würde dazu führen, dass es sicherlich Einschränkungen geben würde in der allgemeinen Versorgung. Und darauf müsste man sich jetzt vorbereiten, also Vorhaltekapazitäten aufbauen und Mechanismen aufbauen, dass man besser weiß, wie man in so einem Krisenfall reagieren würde. Da laufen auch interessante Gespräche und Initiativen mit dem Sanitätsdienst der Bundeswehr und anderen Einrichtungen, wird da schon aktiv vorgedacht. Das ist auch sehr, sehr lobenswert und das haben wir auch in diesem Expertenrat der Bundesregierung, in dieser Arbeitsgruppe für Health Security auch so formuliert. Da gibt es viele Regelungsbedarfe, auch juristischerseits. Wer hat wann eigentlich wo das Sagen und wer kommuniziert mit wem? Und da wird intensiv dran gearbeitet, aber meiner Meinung nach könnte das noch ein bisschen schneller gehen.
Die Kliniken sollen kriegstüchtig werden, so die Erwartung auf einen Ernstfall vorbereitet sein in Deutschland. Was bedeutet das beispielsweise für die Charité ganz konkret?
Also Kriegstüchtigkeit ist natürlich so ein Begriff, der auch schon wieder politisch belegt ist. Letzten Endes müssen die krisenfest werden, die Kliniken. Es muss ja nicht gleich zum Krieg kommen. Wie gesagt, darunter gibt es eine ganze Reihe von Eskalationsstufen oder Krisenszenarien, die auch das Gesundheitssystem erheblich treffen würden. Und da gibt es an den Kliniken wirklich sehr, sehr viel Nachholbedarf. Das fängt damit an, dass sie die Kliniken gar nicht vernünftig momentan da gar nicht vernünftig gesichert sind. Ja. Also sie können auch an einem Krankenhaus wie der Charité, die ja an verschiedenen Standorten in der Stadt lokalisiert ist und dort in unterschiedlichen Gebäuden meistens relativ unbehelligt einfach reinspazieren. Und wenn sie daran denken, dass staatliche Akteure da vielleicht Unheil anrichten wollen im IT-System oder an der Energieinfrastruktur, dann weiß ich nicht, wie wir das sozusagen systematisch abwehren wollen. Also das verwundert immer zum Beispiel Kollegen aus Israel oder Amerika, wenn ich die hier zu Gast habe, dass wir hier so frei rumspazieren, ohne, sage ich mal, eine elektronische Badge zu haben, mit der man überhaupt durch irgendeine Tür kommt. Also so einfach Sicherung und Härtung unserer Infrastruktur, dass wir einfach sagen, wir können uns hier absichern. Und gerade wenn es jetzt zu Krisensituationen käme, darüber haben wir schon auch mal nachgedacht, größere Ereignisse. Wir sind hier mitten in Berlin neben dem Regierungsviertel und hier gibt es auch viele Großveranstaltungen. Da kann man sich auch andere krisenhafte oder katastrophenhafte Ereignisse vorstellen, die relativ schnell dazu führen würden, dass wir hier überlastet wären. Wir können unsere eigene Infrastruktur gar nicht schützen, weil wir könnten uns auch vor Andrang oder so etwas gar nicht schützen, was dann aber notwendig wäre, um einen regulären Betrieb aufrechtzuerhalten. Also diese Dinge, glaube ich, müssen dringend nachgeholt werden. Das erfordert halt Investitionen, das erfordert natürlich auch Personal. Während der Corona-Pandemie war das zwischenzeitlich ein bisschen besser. Da hatten wir so ein bisschen Wachschutz aufgerüstet und da waren bessere Eingangskontrollen. Zum Beispiel auch gemerkt, dass hier dann weniger geklaut wurde. Also hier wird auch medizinisches Material und Geräte geklaut und so weiter. Was eben zeigt, dass es schwierig ist, so eine große Einrichtung ausreichend zu schützen. Aber das ist meiner Meinung nach total wichtig. Das Zweite ist, die Krankenhäuser, gerade so große Kliniken wie die Charité, die immer, glaube ich, auch bei solchen Krisenszenarien eine zentrale Rolle spielen werden, weil sie im Prinzip hier Expertinnen und Experten für jede erdenkliche medizinische Komplikation finden werden und auch spezielle Einrichtungen haben, wie zum Beispiel unsere Sonderisolierstation, wo wir auch Notfälle aus dem sogenannten CBRN-Bereich, also auch mit chemischen oder biologischen oder radionuklearen Substanzen behandeln können. Die haben wir hier sozusagen alle vor Ort. Also die Charité würde da immer eine zentrale Rolle spielen. Trotzdem ist die sozusagen auch die Charité im Alltagsbetrieb schon ziemlich an der Kapazitätsgrenze natürlich, weil wir auch wirtschaftliche Zwänge haben und auch hier sehr viel Investitionsstau natürlich haben, was einfach die Infrastruktur angeht. Da verrate ich keine Geheimnisse, dass auch hier einiges an maroder Infrastruktur und Geräten ist, die dann vielleicht Problem werden könnten. Und das Dritte ist, wir brauchen auch in den Krankenhäusern Strukturen, dass wir an gute Informationen kommen. Da sind wir in sehr vielen Gesprächen. dass wir zum Beispiel auch Vertreter in bestimmte Lagen entsenden können, dass wir wissen, wenn es eine unübersichtliche Lage gibt, muss auch so ein großes Haus wie die Charité oder ein Klinikverbund wie Vivantes oder andere größere Kliniken, die müssen natürlich wissen, was kommt hier auf uns zu in den nächsten Stunden, was für ein Personal müssen wir mobilisieren, was für Gegenmaßnahmen müssen wir jetzt treffen oder in so besonderen Situationen, wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass hier ein Kampfstoff eingesetzt wurde, welche Maßnahmen müssen wir ergreifen, um unser Personal zu schützen, müssen wir ganze Gebäude absperren, all diese Dinge, die man dann wissen muss, also man muss an Informationen rankommen und deswegen müssen wir auch in so Lagebesprechungen mit rein und auch umgekehrt unser eigenes Lagebild, ein eigenes Lagezentrum einrichten und auch das haben wir schon mehrfach mit der Politik besprochen, dass sie gerade so ein Haus wie die Charité, glaube ich, ein zentrales Lagezentrum braucht, weil auch die Informationen wieder zurückfließen müssen, zum Beispiel an die Politik oder an die Sicherheitsbehörden, dass man sagen kann, wie ist in der Zeit die Kapazität oder was ist die medizinische Einschätzung zu einem bestimmten Krankheitsbild oder so, was auftreten kann. Also das sind so die drei Punkte, die ich an allererster Stelle sehen würde. Modernisierung, Härtung und Absicherung der Infrastruktur, bessere Vernetzung mit Sicherheitsbehörden von sozusagen Bund und Militär bis auch zu den Landesbehörden und Informationsaustausch zwischen dem Gesundheitswesen und den anderen beteiligten Behörden. All diese Punkte müssen verbessert werden.
Sie haben die ökonomischen Zwänge, Herausforderungen angesprochen. Bei der Krankenhausreform spielt das Thema überhaupt keine Rolle. Gesundheitssicherheit, Infrastruktur, Krisenfall, Bündnisfall.
Es gibt ja schon sozusagen im Rahmen der Krankenhausreform auch die Überlegung über einen Strukturfonds, die Infrastruktur und auch Investitionen, die dort notwendig sind, zu tätigen, die insgesamt auch auf die Resilienz einzahlen würden, auch wenn es da um, sage ich mal, Modernisierung von Infrastruktur geht, die wir einfach auch im Alltagsbetrieb brauchen. Aber es ist in der Tat so, dass dieses Thema auch in anderen Gesetzesvorhaben nochmal zentral zur Sprache kommen muss. Zum einen warten wir weiterhin auf das sogenannte Gesundheitssicherstellungsgesetz, wo eben bestimmte Zuständigkeiten klarer geregelt werden, auch unterhalb eines Bündnisfalls. Und zum anderen Gesetze, die zum Schutz der kritischen Infrastruktur derzeit erarbeitet werden, wie das Kritisdachgesetz und zu guter Letzt auch die neuen Ausnahmeregelungen, die die Schuldenbremse betreffen, die beinhalten schon auch, dass hier Investitionen im Rahmen der Gesamtverteidigung und der zivilen Verteidigung möglich sind, die eben genau die Resilienz in der Gesundheitsversorgung stärken sollen. Und da sagt auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Sanitätsdienst der Bundeswehr ganz klar, ein resilientes Gesundheitswesen, was in der Lage ist, krisenhafte Bedrohungen auch von staatlichen Akteuren gut abzufangen, ist auch ein Faktor, der zur insgesamten Verteidigungsbereitschaft und zur Abschreckung auch beiträgt. Wenn man weiß, man kann diese Strukturen nicht einfach außer Kraft setzen, dann sind wir hier besser in der Lage, auch Konflikte auszuhalten und auszutragen im Sinne, um unsere eigene demokratischen Grundordnung, unsere eigenen Werte zu schützen und auch auszuhalten. Von daher sehe ich da jetzt schon Potenzial, dass mit den neuen Schuldenregeln hier auch investiert wird, hier auch massiv in Gesundheitssicherheit investiert wird, um die Resilienz und Krisenfestigkeit unseres Landes insgesamt im Sinne der Gesamtverteidigung zu stärken.
Stichwort Gesamtverteidigung, Lernen von anderen Ländern. Was können wir von anderen Ländern lernen, wenn es um Health Security Preparedness geht? Israel haben Sie schon angesprochen, natürlich ein Land im Dauerkrieg. Gibt es in Europa, in westlichen Weltländer, die weiter sind oder wo wir was lernen können?
Das Schwierige daran ist, dass wir nicht ein System eines anderen Landes kopieren können, weil wir natürlich unsere Eigenheiten haben, die zum Beispiel natürlich auch im Föderalismus begründet sind, wo Gesundheit eine Aufgabe ist der Bundesländer, auch bestimmte natürliche Aufgaben in der inneren Sicherheit primär bei den Bundesländern liegen und dann wiederum unterschiedliche Ressorts betreffen. Also es ist nicht ganz so einfach, das von einem relativ kleinen Land wie Israel auf uns zu übertragen. Das muss man absolut sagen. Auch ist in Israel die Zusammenarbeit zwischen Militär und zivilem Gesundheitssektor traditionell sehr, sehr stark. Die meisten im Gesundheitswesen tätigen Akteure waren eben aufgrund des Militärdienstes auch schon mehrere Jahre selbst bei der Armee oder beim Militär. Und da gibt es sozusagen natürliche Verbindungen. Also das ist nicht so einfach auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Trotzdem kann man sich ja Mechanismen angucken, die dort sich einfach bewährt haben oder die funktionieren. Und da läuft auch ein Austausch auf inhaltlicher Ebene. Auch die Länder wie Schweden zum Beispiel oder Finnland haben Systeme entwickelt, wo sie zum Beispiel bestimmte Gesundheitseinrichtungen gesagt haben, die werden mit bestimmten staatlichen Aufgaben betraut und sollen die entweder blaupausenhaft sozusagen erarbeiten, die dann auf andere Standorte ausgerollt werden können oder bestimmte zentrale Aufgaben eigentlich für das ganze Land oder für das Militär oder so etwas übernehmen. Ich denke, so etwas kann man in Deutschland auch überlegen. Kann man natürlich pro Bundesland machen, könnte man auch gesamtstaatlich sehen. Ich glaube, da bedarf es schon auch noch bestimmter Schritte, dass man sagt, können wir einzelne Akteure identifizieren, die hier ganz aktiv vorarbeiten sollen, zusätzlich zu dem, was, das hatten wir angesprochen, aktuell im Gesundheitswesen unter Stress überhaupt möglich ist. Also das muss sozusagen on top kommen, sich da mit Gesundheitssicherheit zu beschäftigen. Also da gibt es Beispiele in Skandinavien, da gibt es auch Beispiele aus England oder Australien, wo man sagen kann, da gibt es Blaupausen, die man durchaus übernehmen könnte. Einzelne Aspekte wiederum, andere Dinge sind nicht so einfach übertragbar. Aufgrund unser Gesundheitssystem gibt es in der Form nicht woanders. In England haben sie ein relativ großes staatliches Gesundheitssystem. Wir haben hier sozusagen ein System mit vielen verschiedenen Akteuren. Wir haben die ärztliche Selbstverwaltung, wir haben private und gesetzliche Versicherungen und den Föderalismus. Und deswegen, glaube ich, ist das ein ziemlich komplizierter Prozess und nicht so einfach von einem Land aufs andere übertragbar. Dennoch gibt es Aspekte, die man sich genau anschaut, wo es auch persönliche Kontakte gibt und auch einen persönlichen fachlichen Austausch gibt, die man, glaube ich, übertragen kann. Und natürlich geht es auch um rein medizinische Expertise, die man zum Beispiel aus Ländern wie Israel oder auch der Ukraine lernen kann. Was passiert denn eigentlich in einem Extremfall? Welche medizinischen Gegenmaßnahmen funktionieren denn gut und haben sich bewährt? Müssen wir da unsere Algorithmen anschauen? Das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr fachlich sind, die einzelnen Fachdisziplinen, zum Beispiel die Notfallmedizin oder die Unfallchirurgie betreffen, die man aber definitiv, von denen wir lernen sollten und die auch irgendwo festgehalten werden sollten. Wie sind unsere Protokolle, wenn es wirklich zu solchen Situationen kommt?
Deutschland und Europa befindet sich auch im technologischen Wettbewerb. Sie haben ja die Impfstoffentwicklung angesprochen als Gamechanger in der Corona-Pandemie. Wo steht der deutsche, auch der Berliner Forschungsstandort? Welche technologischen Trends beobachten Sie? Kommen wir, was den Wettbewerb angeht, auch wieder nach vorne, gerade wenn es um das Thema Kritis, Gesundheitssicherheit geht?
Da ist meine Antwort definitiv ein sowohl als auch. Wir haben das Beispiel mRNA-Technologien aus Deutschland, sicherlich super Beispiele, wo wir jetzt eine tolle Entwicklung gesehen haben, auf der wir auch aufbauen können. Auch in anderen Bereichen, wo es wirklich so um personalisierte Medizin geht, Zell- und Gentherapie-Ansätze, gerade in Berlin, glaube ich, sieht man vielversprechende Entwicklungen. Da sind wir natürlich nicht allein. Da gibt es einen harten internationalen Konkurrenzkampf und das ist auch gut so, weil das Innovation treibt. Ich glaube aber, dass Deutschland das erkannt hat und sich in dem Bereich durchaus auch sehen lassen kann. In anderen Bereichen sehe ich durchaus Nachholbedarf und da geht es nicht nur um staatliche Investitionen, sondern geht es auch darum, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass wir für internationale Investoren, die eben häufig aus dem Wagniskapitalbereich kommen, dass wir hier auch einfach attraktiver werden. Wir brauchen auch Ansiedlungen von großen Unternehmen, auch große Pharmaunternehmen. Das sind nicht unbedingt die Unternehmen, die Innovation treiben. Das muss man so sagen, gerade in diesem Bereich, die vielleicht erstmal so ein bisschen nischenhafter sind, also auch dem Bereich, wenn ich mal so Biodefense sage, oder da sind nicht unbedingt die großen Pharmaunternehmen die Vorreiter, die bringen das natürlich nachher in die Umsetzung und bringen auch die, sag ich mal, die Kapazität mit, das zu machen, und die locken dann wiederum kleinere Unternehmen an und auch Investoren an, die dann so ein Ökosystem bauen können. Und ich glaube, Berlin wäre ein absolut hervorragender Standort dafür. Wir haben hier tolle wissenschaftliche Institutionen. Wir haben sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die hier behandelt werden auf höchstem Niveau. Das wird jedes Jahr wieder in Rankings bescheinigt. Also da gibt es sozusagen die Grundlage, um solche Therapien zu entwickeln oder Präventionsmaßnahmen zu entwickeln, ist hervorragend. Wir haben auch verglichen mit anderen Ballungszentren in der Welt oder in Europa noch relativ viele Freiflächen, um auch hier solche Ansiedlungen zu ermöglichen. Aber es braucht, glaube ich, die Rahmenbedingungen, damit auch ein Investor aus den USA oder aus Asien sagt, es ist für mich total attraktiv, in Deutschland zu investieren, auch steuerlich attraktiv, um dann hier auch wirklich eine Wertschöpfung voranzubringen. Weil was jetzt passiert, ist, dass wir zu einem gewissen Schritt hier, glaube ich, gute Innovationen erleben. Und dann gibt es vielleicht über staatliche Investitionsprogramme auch Ausgründungen, die relativ erfolgreich sind. Wenn die aber über eine bestimmte Schwelle kommen, wo sie irgendwann wirklich anfangen, wirklich auch im großen Stil interessant zu werden, dann gehen die häufig den Schritt dann in die USA, sodass die eigentliche Wertschöpfung nachher, wenn dann die Blockbuster-Drug oder so etwas dort entwickelt und vermarktet wird, die passiert dann in den USA. Und da, glaube ich, darf uns in dem Sinne nicht mehr passieren. Und wir müssen auch mental in den Institutionen hier in Berlin besser werden, dass wir sagen, ein erfolgreiches Patent, eine erfolgreiche Ausgründung, etwas sozusagen in den Markt zu bringen oder zu einer gewissen Reife zu bringen, auch das wird auch akademisch oder fachlich in Anführungszeichen belohnt. Und das ist sicherlich noch nicht so derselbe Mindset wie vielleicht in Israel, wo das ganz extrem ausgeprägt ist, oder auch in den USA, wo das auch sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Da können wir besser werden. Aber ich glaube, dass es verschiedene staatliche Stellen gibt, die das erkannt haben. Aber so der Tech, Biotech, Medizinbereich, den halte ich für eine absolute Riesenchance für den Standort Berlin, aber auch Deutschland. Da sind wir traditionell immer gut gewesen, sind wir auch weiterhin in einigen Bereichen absolut Weltklasse. Und wir haben das riesige Talentpool hier in Berlin. Und ich glaube, dass, wenn man sich Boston und die Entwicklung in Boston über die letzten Jahrzehnte anguckt, so etwas ist hier auch möglich. Aber die haben eben auch die Rahmenbedingungen geschaffen.
Das berühmte Zitat Boston an der Spree. Würden Sie da mitgehen oder ist es ein schiefer Vergleich?
Naja, das Problem ist immer, wenn man solche Schlagworte raushaut und die dann nicht sozusagen mit den Fakten hinterlegt sind, weil das sind wir natürlich alles andere. Und auch, wir dürfen auch nicht denken, es muss alles in Berlin passieren. München ist ein toller Standort, Heidelberg, andere Standorte in Deutschland, wo auch viel passiert. Deutschland ist jetzt nicht so ein großes Land, das sollte durchaus an verschiedenen Standorten passieren, weil jeder Standort seine eigenen Stärken auch hat. Aber ich denke, Berlin ist eben ein Ort, wo eine hohe Konzentration an Talent und auch an tollen Ideen herrscht, und genau so etwas braucht so ein Ökosystem. Das sehen wir auch gerade in den USA, dieses sehr, sehr erfolgreiche Ökosystem, staatlich geförderte akademische Forschung, dann zusammengreift mit so einem Biotech-Sektor und dann der größeren Industrie, Pharmaindustrie, der wird gerade so ein bisschen in Frage gestellt, weil die staatliche Forschungsförderung dort massiv momentan eingeschränkt wird. Und daraus sollten wir eigentlich lernen. Das sind Beispiele, wie es extrem erfolgreich laufen kann. Das trägt erheblich zum Bruttoinlandsprodukt in den USA bei. Und ich glaube, wenn wir das verbessern, hat Berlin totales Potenzial, aber wir sind definitiv kein Boston an der Spree, können das auch wahrscheinlich nicht 1:1 werden. Aber diese ganzen Potenziale und die Parallelen zu Boston von vor ein paar Jahrzehnten, die sind ziemlich frappierend. Und mit Top-Institutionen, aber wirtschaftlichen Problemen auf der anderen Seite, großen Talentpool, ich glaube, da ließen sich erhebliche Potenziale heben. Auch die Charité selber denkt da massiv drüber nach, wie sie ihr Innovationspotenzial steigern kann, kollaboriert zum Beispiel mit erfolgreichen Universitäten, die das zum Beispiel in Israel sehr, sehr erfolgreich vorgelebt haben, wie man das auch hier machen könnte. Also ich sehe da eine Riesenchance. Ich bin da total begeistert auch von, dass wir hier diese Chance haben. Und ich hoffe, Politik zieht mit und wir können auch das sozusagen auch das Kapital und die Industrie davon überzeugen, dass hier im Prinzip ein ungehobener Schatz ist.
Zukunftsforscher beschreiben unsere Zeit als eine Epoche der Poly- bzw. Omnikrise. Was macht Ihnen am meisten Hoffnung in diesen Krisenzeiten?
Also das ist natürlich so ein bisschen Zweckoptimismus. Wenn man sich umschaut, ist schon viel Grund auch für Sorge und Skepsis. Auf der anderen Seite muss man sagen, es sind natürlich die großen Innovationen und die großen Fortschritte eigentlich immer aus solchen krisenhaften, auch globalen Krisen herausgeboren worden sind und es dann am Ende eigentlich insgesamt, sage ich mal, der Bevölkerung und der Menschheit und so weiter besser gegangen ist, wenn man das erfolgreich bewältigt hat. Ja, weil das auch innovationsfördernd ist. Und auch zum Beispiel der Corona-Pandemie hat das, sage ich mal, für einige Aspekte sicher so gezeigt. Von daher ist das meine Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie in eine Aufbruchstimmung reinkommen. Wir sehen das, wir investieren wieder in unser Land. Das macht mir Hoffnung, dass wir hier Infrastruktur wieder auf den neuesten Stand bringen und auch, sage ich mal, die Bevölkerung so im Blick haben, dass sie sieht, der Staat oder diese Gesellschaft, die bringt mir was, weil wir gemeinsam hier was erschaffen, was sozusagen allen nützt und auch funktioniert und das wiederum Innovationen hervorbringt. Und dass gerade auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die verschiedenen Bereiche, die rücken enger zusammen. Wenn man das Gefühl hat, wir sind äußeren, inneren Krisen ausgesetzt, dann rückt man natürlich enger zusammen und sagt, was sind jetzt die besten Lösungen? Wie können wir das eigentlich gemeinsam unter schwierigen Bedingungen lösen? Und das erlebe ich jetzt auch. Gespräche, die vor 5 Jahren in der Weise überhaupt nicht stattgefunden hätten, die finden jetzt intensiv statt. Und deswegen bin ich optimistisch, dass mit den richtigen auch politischen Rahmenbedingungen und dem richtigen Spirit wir durchaus gestärkt aus diesen ganzen Krisen hervorgehen können.
Vielen Dank, Professor Sander.
Sehr gerne.